Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Miriam C. am Mikrofon. Von unterwegs erzählen die Romane unserer heutigen Sendung. Die französische Autorin Véronique Ovaldé schickt Mutter und Töchter auf die Flucht. Bei Iris Haneka reist eine Dichterin von Berlin nach New York sowie durch die Kulturgeschichte. Und auch er war ein Weltenbummler, lebte in Thailand, Südafrika und später wieder in Berlin. Sven Lager. Gestern wurde bekannt, dass der Popliterat, Journalist, Maler und engagierte Gründer Sven Lager im Alter von 56 Jahren gestorben ist. Seine Bücher Phosphor, Im Gras und das zusammen mit seiner Frau Elke Nathers initiierte Blogprojekt Am Pool waren, ich zitiere, schillernde Glanzlichter in der literarischen Landschaft der frühen Nullerjahre. Das schrieb heute Lagers erster Verlag Kiepenheuer und Witsch in einer Pressemitteilung. Der Autor Eckart Nickel war einer der Schreibenden, die Sven Lager ab 1999 in seinem medial vielbeachteten virtuellen Salon am Pool.de versammelte. Neben Christian Kracht etwa, Reinhard Götz oder Rebecca Casati. Vor der Sendung habe ich mit Eckart Nickel gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie er sich an Sven Lager erinnern wird.
Ja, Sven Lager, das war eigentlich schon immer so eine Lichtgestalt, eine Ausnahmeerscheinung für mich, ein, wie ich es manchmal, glaube ich, gedacht und ihm auch, glaube ich, einmal gesagt habe, ein leiser Riese, der also so über allem thronte, auch mit dieser Souveränität, mit der er alles, was er tat und schrieb, überblickte, aber auch gleichzeitig ein sehr, sehr zurückhaltender Mensch, geprägt von, ja, ich würde sagen, Freundlichkeit, Fürsorge, einem großen Bedürfnis auch zu teilen, also eine sehr, sehr ungewöhnliche, außergewöhnliche und einzigartige Gestalt.
Im Forum Am Pool fand zur Jahrtausendwende ein reger schriftlicher Austausch statt. Man schrieb dort, sie schrieben dort auch mit, spontan gemeinsam, man nahm aufeinander da Bezug. Heute würde man das vielleicht Bloggen oder Twittern nennen. Wie beeinflusste das denn das literarische Schreiben von Sven Lager, der ja dann im Jahr 2000 seinen ersten Roman Phosphor veröffentlichte?
Ich glaube, ich würde sagen, man kann es eigentlich fast sogar umdrehen. Also man kann fragen, wie hat eigentlich Sven Lager da die anderen auch mit beeinflusst und mitgeprägt? Weil die Idee, die hinter ampool.de stand, war ja wirklich was sehr, sehr Aufregendes. Also ich habe es damals als großes Privileg empfunden, da mitschreiben zu dürfen, weil es war ja eigentlich in den Kinderstunden des Internets der erste Versuch, so eine Art Riesenteppich auszurollen. Man muss an den Dichter für Dusi bei Heine denken. Also eigentlich im Prinzip ein Instagram, sogar nicht mal ohne Bilder, weil es waren ja auch Künstler eingeladen. Das heißt, es war eine Art Doku-Soap für alle Teilnehmer, aber auch für die, die sozusagen als Gäste da mitschauten. Und es gab ja auch ein Gästebuch, in dem so heute so prominente Schriftsteller wie Thomas Melle und Sascha Stanisic mitschrieben. Also ich fand das ein sehr, sehr bahnbrechendes Projekt, das ich auch mit großer Begeisterung mitgemacht habe. Und ich glaube, in diesem Charakteristikum der Momentaufnahme war viel auch von dem enthalten, was dann auch in seinem ersten Roman Phosphor wieder auftaucht. Also ich habe nochmal nachgeschaut im Buch, das Buch beginnt ja auch eigentlich genau in so einer Art Staccato, wie auch am Pool.de funktioniert. Ich sitze in der U-Bahn, denke an gar nichts, das ist der erste Satz. Und gerade dieses private, beiläufige, alltägliche, was da aufgezeichnet wurde, war ja sehr, sehr neu und frisch.
In Lagers ersten Roman, Sie haben schon ein bisschen zitiert, irrt dann ein junger Mann durch Berlin. Wie veränderten sich denn dann die Themen und vielleicht auch die Bücher im Laufe seines Lebens?
Ja, ich glaube, es wurde eigentlich später immer persönlicher, immer essentieller. Es kam ja Lebenswirklichkeit in die Bücher, also schon das zweite Buch Im Gras, was dann, glaube ich, in Bangkok, was er dann in Bangkok geschrieben hat, da ging es darum, dass eine Freundin stirbt und der Erzähler ist aber auch gerade gehandicapt, also liegt mit so einem eingegipsten Bein, weil er in eine Glasscheibe getreten ist in einem Zimmer in Thailand und versucht sie sozusagen Kraft seiner Fantasie, Kraft seiner Imagination zu retten. Also es wird eigentlich immer persönlicher und anteilnehmender. Und das hat sich dann, wie ich es weiter verfolgt habe, auch durch die Bücher gezogen, die dann dem Ganzen folgten. Also so dann persönlicher. Es gab dann ein Buch auch über seine Kinder, das er zusammen mit Elke Nathers geschrieben hat und auch illustriert wurde. Und dann wurde es eigentlich auch persönlicher und mehr beeinflusst von den Lebenswelten, in denen er sich dann auch bewegte. Das heißt, sie sind dann irgendwann nach Berlin und dann nach Südafrika gezogen, haben da eine Kommune gegründet, in der sie Menschen geholfen haben. Eine Idee, die sie dann auch hinterher nach Berlin getragen haben und da auch so ein Sharehouse für Flüchtlinge, Refugio, eröffnet haben. Das heißt also, es kam immer mehr Lebenswirklichkeit und auch die gelebte Idee von Sven Lagers Leben hat, ist, glaube ich, dann viel mehr in seiner Literatur auch, hat da viel mehr Eingang gefunden.
Sein letztes Buch schrieb er dann über diese Arbeit mit Geflüchteten, mit Wohnungslosen, über die Wohnprojekte, die Sie jetzt schon angesprochen haben, Herr Nickel. Wurde Sven Lager zu einem politischen Autor? Scheint Ihnen das eine passende Vokabel?
Ja, also ich würde ihn als engagierten Menschen beschreiben, also als jemanden, der sehr, sehr gerne geteilt hat und was ihm halt von vornherein auch gar nicht so zu eigen war, war dieses völlige Ich-Bezogene, was halt viele Künstler und Schriftsteller auch haben, sondern das war eigentlich eher ein Überfluss, ein Überfließen von Menschlichkeit, die er dann auch mit anderen Leuten geteilt hat und das fand ich eigentlich immer sehr, sehr bewundernswert und großartig.
Das sagt der Autor Eckhard Nickel zum Tod von Sven Lager. Als letzte Woche die Nominierten zum diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse vorgestellt wurden, gab es eine Überraschung. Wir hatten berichtet, Echos Kammern, aktueller Roman der in Würzburg geborenen Schriftstellerin Iris Hanecker, steht auf der Liste in der Kategorie Belletristik. Dabei ist das Buch bereits vor über 10 Monaten erschienen und üblicherweise schickt die Jury für den Leipziger Buchpreis nur frischeste Saisonware ins Rennen. Ob ihre Ausnahme nun für Echos Kammern von Iris Hanecker gerechtfertigt ist, weiß Jan Drees.
Eine deutsche Lyrikerin, circa 50 Jahre alt, ist sehnsüchtig nach Neuem und reist von der Bundeshauptstadt Berlin in die Welthauptstadt New York, um für ihren ersten Roman zu recherchieren. Sie, die den überdeterminierten Barocknamen Sophonisbe trägt, trifft auf einer Party der Pop-Ikone Beyoncé den 25 Jahre jüngeren Josh, der in Yale über die ukrainische Nationalbewegung im frühen 19. Jahrhundert promoviert. Und das Unheil nimmt in diesem hochkomplexen Text seinen Lauf. Dieser Lauf ist eingebettet in opulent orchestrierte Szenen, die vom urbanen Bohemleben berichten, von Wohnungsrochaden und Buchhandlungsflirts, von elaborierten intellektuellen Diskursen und vom Entstehen besagten New York-Romans, den Sophonisbe unbedingt in einer eigenen Sprache schreiben möchte.
Diese Sprache bezeichnete sie als ihre neue Language. So hört sich das Wort Language an, wenn man es mit starkem deutschen Akzent ausspricht. Und so brachte es der deutsch-amerikanische Publizist, Journalist oder was auch immer, Kurt Emstein in Schriftform, indem er seinen im Jahr 1925 veröffentlichten ersten Gedichtband »Die schönste Language« nannte.
Die zeitgenössische Dichterin Uljana Wolf hat sich vom Lengewitsch-Band inspirieren lassen. Auch das berichtet Hanekers Roman und erwähnt lobend Uljana Wolfs »Meine schönste Lengewitsch-Sammlung« aus dem Jahr 2013. Von dieser lässt sich wiederum Sophonisbe inspirieren. Es ist das Echo eines Echos, ein nicht endender Hall. Mit Josh, dem auffallend gut aussehenden Doktoranden von der Beyoncé-Party, hat die Heldin irgendwann ein weiteres Steckenpferd und gleichzeitig das eigentliche Thema ihres Romans. Sie wird ihn in Berlin wiedersehen, sie wird ihn dort verführen, begehren, umschwärmen.
Manchmal schrieb sie nur seinen Namen in allen möglichen Varianten. Joshua, Jehoshua, Jehoshua, Josua, Jesus.
Die Sprache wird zur sexuellen Obsession und darin stets anspielungsreich. Echos Kammern ist überschäumend und vollgepackt, ein gattungsübergreifendes Potpourri, das in seiner Love Story Mailwechsel, Tagebuchnotate, Lyrik und Lebensratgeber-Sentenzen vereint. Klar ist, dass Sophonisbe narzisstisch, dagegen der jugendlich wirkende Josh komplementär narzisstisch, also echoistisch genannt werden muss, was einen mehr komischen denn tragischen Effekt hat.
Armer Junge, dachte Sophonisbe die ganze Zeit. Armer Junge. Und hatte ganz vergessen, wie sehr er ihr schon auf die Nerven gegangen war. Armer Junge tut alles, was man von ihm verlangt, will immer nett und freundlich sein. Und alles Leben fällt von ihm ab, sobald keine Anforderungen mehr zu erfüllen sind, sobald er genau das hergegeben hat, was man von ihm verlangte, und weiß dann nicht weiter.
Echos Kammern meint bei Iris Hanecker nicht nur die häufig im Roman zitierten digitalen Verstärkungsräume des Internets. Der Titel verweist gleichsam auf jene selbstunsichere, kommunikationsunfähige Nymphe, die sich nach Narziss verzehrte, ihn aber nie für sich gewinnen konnte und am Ende zu Schanden ging.
Nimmer ruhender Kummer verzehrt den kläglichen Leib und dörrend schrumpft ihre Haut. Die Säfte des Körpers entweichen all in die Lüfte. Nur Stimme und Knochen sind übrig. Die Stimme blieb. Die Knochen sind, so erzählt man, zu Steinen geworden.
Mit Zeilen wie diesen debütierte Sophonisbe in jungen Jahren. Mythen in Tüten heißt das erfundene Lyrikdebüt. Man muss es sich ähnlich wild intertextuell vorstellen wie Hanikas grenzenloses Hermeneutik-Karussell. Es gibt diesen quirligen Großstadtromanzenplot. Es gibt ebenso zahlreiche Stellen, die zeigen, in welcher Weise die im Buchtitel genannten Kammern ihre Kemenatenunschuld verloren haben. Es gibt im Roman Speise- und Abstellkammern und es gibt, nie benannt, aber deutlich angespielt, die Gaskammern von Auschwitz, Treblinka, Buchenwald. Sie erscheinen ein Dreivierteljahrhundert nach Kriegsende als Farce, als popkulturell vereinnahmtes Echo, beispielhaft verdeutlicht vermittels einer Szene, in der ein Protesttrupp vorm derzeit bekanntesten Bunker Berlins, vorm Berghain-Technoclub, protestiert.
Wir belagern den Berghain nun seit 5 Stunden. Man könnte fast meinen, die fiktiven Subjektivitäten fänden das toll, weil es ihnen Gelegenheit gibt, die letzten Tage im Führerbunker nachzustellen. Und diese Führerbunker-Geschichte ist ja nun das Einzige, was sie von der Vergangenheit Berlins wissen.
Berlin, Berghain, Bunker, Führerbunker. Diese assoziative Reihung bildet ein System. Der intendierte Effekt kann nur vermutet werden. Auf der Inhaltsebene wird viel geredet und erzählt. Bei derart vielen Anspielungen will der informierte Rezipient reflexartig mitreden, assoziierend über die Ränder des Textes hinaussprechen. Schnell fällt beim Namen Roxana der Song Roxanne von The Police ein. Der Gedichtband Mythen in Tüten verweist auf die neue Deutsche Welle Musikgruppe gleichen Namens. Das möchte man anmerken, doch diese Anmerkungen verbittet sich Hanikas Text, indem er augenfällige Assoziationen permanent mitliefert. Er sagt Roxana und wenige Absätze später kommt The Police. Er sagt Mythen in Tüten und erzählt dann von der NDW-Band. Der Leser darf nicht mit intertextuellem Wissen glänzen. Er darf lediglich wiedergeben, was bereits gesagt worden ist und wird auf diese Weise selbst zur oder zum Echo. Das ist bemerkenswert, denn selten gelingt ein avancierter literarischer Text der Form- und Inhaltsebene ähnlich virtuos ineinander spiegelt wie hier. Iris Hanikas Echoskammern wäre beinahe untergegangen wie der mythologische Narziss und wird nun mit der Nominierung für den Preis der Leipziger Buchmesse endlich das verdiente Echo bekommen.
Jan Drees über Iris Hanikas Roman Echos Kammern, erschienen im Literaturverlag Droschel. Und auch die erwähnte zeitgenössische deutsche Dichterin Uliana Wolf können Sie heute Abend hier im Programm hören. Ab 20.30 Uhr ist sie zu Gast in der Deutschlandfunk Lesezeit, dann mit neuen, bisher unveröffentlichten Gedichten. Die 1972 geborene Véronique Ovaldé ist in Frankreich nach 10 Romanen eine feste Größe. Bekannt ist sie vor allem für ihre Frauenfiguren, die zum Befreiungsschlag ausholen. 2 Romane von ihr sind bisher ins Deutsche übersetzt mit den schönen Titeln »Alles glitzert« und »Die Männer im Allgemeinen gefallen mir sehr«. Nun kommt ein 3. 2019 im französischen Original erschienenes Buch dazu. In »Niemand hat Angst vor Leuten, die lächeln«, beschreibt Véronique Ovaldé die Flucht einer Mutter mit ihren 2 Töchtern. Eine Flucht wovon oder vor wem? Christoph Formweg mit den Einzelheiten.
Romananfänge sind eine Kunst für sich. Véronique Ovaldé benötigt eine halbe Seite, um eine Kettenreaktion von Fragen auszulösen. Warum ergreift Gloria mit ihren 2 Töchtern, der 6-jährigen Lulu und der 15-jährigen Stella, die Flucht? Wer ist er, der Mann, vor dem sie ein paar Stunden Vorsprung haben möchte? Und warum nimmt sie die Pistole ihrer großen Liebe mit?
Gloria stellte fest, dass sie, der Lage zum Trotz, das Gefühl des Nie wieder mochte, das dem Augenblick eine spezielle Note verlieh. Es war wie eine Chance, die sie sich selbst gab. Diese ganze Wunschvorstellung von einem 2. Leben, wer träumt nicht davon?
Junge Frauen, die sich von einer quälenden Last befreien wollen und deshalb alles auf eine Karte setzen, sind Véronique Ovaldés bevorzugte Protagonistinnen. Anders als in ihren bisher auf Deutsch vorliegenden Romanen wählt sie dieses Mal aber nicht die Ich-Perspektive, nicht den intimen Bewusstseinsstrom. Der Erzähler ihres Romans »Niemand hat Angst vor Leuten, die lächeln« weiß sehr viel, aber nicht alles. Zur Frage, weshalb Gloria flieht und ob ihr Vorhaben gelingt, kommt ein weiterer Spannungsfaktor, die familiäre Instabilität. Wie lange wird die streitlustige Stella hinnehmen, dass ihr Handy konfisziert ist? Und überhaupt, Was ist das für ein Lügenmärchen mit den vorgezogenen Sommerferien? Die Flucht führt ins Elsass, in das abgelegene Haus von Glorias verstorbener Großmutter. Momentaufnahmen der wackeligen familiären Dreisamkeit wechseln ab mit Erinnerungsbildern. Von Glorias fehlender Mutter, die mit dem Zahnarzt durchbrannte, als sie 7 war. Vom Krebstod ihres korsischen Vaters, von der Fürsorge Gios, Vaters Kompagnon, der Gloria bis zur Volljährigkeit behütete. Und von ihrer großen Liebe Samuel, der 6 Jahre zuvor bei einem Brand in seiner Werkstatt ums Leben kam. Das Wechselspiel von Gegenwart und Vergangenheit lässt die stilistisch versierte Veronique Ovaldé dabei immer wieder in subtil geschachtelten, genau rhythmisierten Langsätzen gipfeln. Mit jeder Seite rückt der Schatten des Verfolgers näher. Er heißt Pietro Santini, ist Rechtsanwalt und stammt aus dem gleichen korsischen Dorf wie Glorias Vater. Bis zu ihrer Volljährigkeit hat er das Erbe verwaltet. Doch warum fühlt sich Gloria von ihm bedroht? Wo liegt der Konflikt zwischen beiden? Ist Liebe im Spiel oder Hass? Diese Fragen hält Veronique Ovaldé bis zum dramatischen Finale in der Schwebe. Geschickt verschränkt sie das Ausleuchten von Glorias Seelenzuständen mit dem spannungssteigernden Lancieren neuer Informationen.
Sie war als kleines Mädchen sehr eigenbrötlerisch, instinktgesteuert und einen Hauch mystisch und sprach, genau wie Lulu, mit nicht wenigen unsichtbaren Wesen. Diese Tendenz nahm besorgniserregendere Züge an. So hörte sie als Kind lange Zeit eine kleine Stimme, die ihr sagte, wie sie sich zu verhalten habe. Eine kleine Stimme, die sie überzeugte, dass sie, Gloria Marcaggi, auserwählt sei und eine Mission zu erfüllen habe.
Unter Glorias Launen, ihrem Selbsthass und ihrer Streitlust hatte schon Onkel Gio, ihr Ziehvater, gelitten. Vergeblich warnte er sie vor ihrer ersten Liebe Samuel, weil er ein Kleinganove war, der zu viel trank und kein verantwortungsvoller Vater sein würde. Hatte Gio recht mit seinem Misstrauen, auch gegenüber Pietro Santini, der damals anfing, mit Samuel Geschäfte zu machen?
Die 3 Männer, die sie nicht aus dem Blick ließen, waren zu einer Landschaft zusammengewachsen. Sie waren ihre Landschaft und ihr Horizont. Santini hatte auf dem Kamin in seinem Büro sogar ein Foto der Kleinen im kunstvoll geschnitzten Rahmen stehen. Was dachten seine Mandanten, wenn sie ihm ihr Leid klagten, ihren Kummer oder ihren Groll? War dieses kleine, stirnrunzelnde Mädchen, das so aussah, als wolle es einem eine verpassen, Santinis Tochter oder seine Nichte? Handelte es sich um eine Form von zusätzlicher Einschüchterung? Oder suggerierte es vielmehr etwas Bestimmtes? Gloria erinnerte sich an einen Film, den sie als Jugendliche gesehen hatte, in dem der Serienmörder, der junge Leute per Anhalter mitnahm, bevor er sie erdrosselte und sorgfältig zerstückelte, Fotos seiner Kinder am Armaturenbrett befestigt hatte. Es war wie Zauberei. Alle setzten sich vertrauensvoll und dankbar auf den Beifahrersitz, seufzend mit den Zehen wackelnd bei der Aussicht auf eine lange, erholsame Fahrt.
In ihrem Roman »Niemand hat Angst vor Leuten, die lächeln« zeigt Veronique Ovaldé ihr Können als gewiefte Plotbastlerin, gerade beim Auslegen falscher Fährten. Im Finale dürfen sich Leserinnen und Leser also auf einige Überraschungen gefasst machen. Doch ist sie weit mehr als eine Thriller-Autorin. Veronique Ovaldé versteht es, familiäre Strukturen auf ihre tragischen Potenziale hin abzuklopfen. Denn die wahren Dramen beginnen in der Fantasie, auf dem, wie es im Roman heißt, weiten, aufregenden Feld der Möglichkeiten.
Das sagt Christoph Formweg über Veronique Ovaldé, »Niemand hat Angst vor Leuten, die lächeln«, aus dem Französischen übersetzt von Sinade Malafos und erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Mit neuen Erkenntnissen zum Impfstoff AstraZeneca und zu seinem Zusammenhang mit Thrombosen geht es nach den Nachrichten hier im Programm weiter bei Forschung aktuell. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C.